Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Mona, wir sitzen heute hier in Innsbruck für Episode 12 und begrüßen jemanden, mit dem wir etwas gemeinsam haben. Wir sind alle Jahrgang 1996. Und weil wir gleich alt sind, habe ich mit ihr die Schulzeit in Stams erleben dürfen und mich immer wieder von ihr bei Schüler- und Jugendrennen geschlagen geben müssen. Sie ist schnell auf der Skipiste. Sie ist in vielerlei Hinsichten ein Vorbild und, das weiß ich noch aus der Schule, sie ist wirklich ein kluges Köpfchen. Und genau deshalb werden wir heute in dieser Episode mit ihr gemeinsam über das Regelwerk im alpinen Skirennsport sprechen. Denn wer, wenn nicht sie, kennt sich aus mit Zahlen, Daten und Fakten? Herzlich willkommen bei uns, liebe Nina Odle.
Vielen Dank für eure Einladung. Ich habe euren Podcast schon verfolgen dürfen und finde wirklich cool, was ihr beide da in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt habt. Und darum freue ich mich, heute Gast bei euch sein zu dürfen.
Wow.
SkiQ, mehr als nur Hundertstel. Der Podcast über den alpinen Skirennsport. Von und mit Marie und Mona.
Mega schön, dass du da bist, liebe Nina. Die Marie hat dir ja schon kurz vorgestellt. Du hast wirklich Wasser in den Augen, Marie.
Ja, weil es so ehrlich und schöne Worte waren.
Absolut, ja. Es wird emotional bei uns hier. Nur um noch ein paar weitere Eckdaten, die wir gesammelt haben, vorzustellen. Du bist, wie wir schon gesagt haben, 1996 geboren. Du bist 29 Jahre jung. Du kommst aus Lech am Arlberg, wohnst aber schon eine Zeit in Innsbruck.
Ja, genau. Ich bin eigentlich nach meiner Schulzeit in Stams dann direkt nach Innsbruck gegangen, habe dort angefangen, am Olympiazentrum in Innsbruck zu trainieren und habe dann begleitend noch ein Studium am MC in Innsbruck gemacht und ich glaube, viele Skisportler wissen, dass einfach Innsbruck total zentral gelegen ist mit den Gletschern und den Trainings und kann sich einfach viel Zeit sparen.
Das denke ich mal. Und du bist schon Ewigkeiten im Kader von Ski Austria, hast unheimlich große Erfolge gefeiert, auf die wir später zu sprechen kommen, hast aber leider auch sehr lange Krankenakte, muss man sagen. Du bist Athletensprecherin und bist in der perfekten Rolle, um mit uns heute das ein oder andere Thema durchzubesprechen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich denke, die groben Sachen haben wir erwähnt.
Die Nina liebt Sushi, habe ich in Erfahrung gebracht.
Ja, absolut.
Und das allerwichtigste Detail, die Nina mag keine Salatgurken.
Ja, genau. Also beim Bestellen wird es immer ganz eindeutig gesagt, ohne Gurke, weil sonst schicke das Essen leider retour.
Echt jetzt?
Woher kommt das, Nina?
Ich kann es euch nicht sagen. Ich kriege die Frage so oft, aber das ist einfach No-Go für mich.
Das ist so krass, weil ich finde, Gurke ist ja total neutral eigentlich. Gell? Das schmeckt ja eigentlich nach Wasser und ein bisschen nach Gurke.
Ja, das sagen die meisten, die Gurke mögen. Aber wenn das der Gegenüber am Tisch oder am Teller dann hat, das rieche und ja, total.
Krass.
Also wir alle... würde die jetzt zuhören, der Nina ja keine Salatgurken servieren?
Wehe.
Ja, wir haben meistens so eine Check-in-Liste, wenn wir in Hotels kommen. Da steht drauf, der eine mag kein Gluten, der andere Laktose oder kein Fleisch, wie immer. Und bei mir steht halt drauf, Gurkenallergie.
Gurkenallergie. Ich lieb's. Ich habe aber auch ganz was Komisches. Ich hasse Obstsalate. Ich liebe Obst, aber ich hasse es, wenn so miteinander vermischt sind. Die Fruchtsorten, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich finde das so grausig.
Also wirklich, ich mag nur Lakritz nicht. Ja, das mögen viele okay nicht.
Wir waren ja vorhin schon mal kurz bei deinen großen Erfolgen, um jetzt den schönen Bogen von den Gurken zu den Erfolgen zu spannen, wo mir der Übergang jetzt nicht ganz gelungen ist. Aber das war ja bei dir nicht irgendwie was sich entwickelt hat, sondern du warst ja im Kinder- und Schülerbereich schon extrem erfolgreich. Sogar ich habe das damals noch nicht gekriegt. Nina Adlib.
Ja, es war nervig. Ja, es war nervig.
Du warst dann auch doppelte Juniorenweltmeisterin, Gold im Riesentorlauf bei der JWM 2015 in Hafjell. Vor deiner, wie wir recherchiert haben, der Stefanie Brunner und der Valerie Grenier, den man ja auch nur vom Weltcup kennt, hast dann Gold im Super-G bei der JWM 2016 gewonnen in Sochi Da wollte ich jetzt immer fragen, was kommen denn da für Erinnerungen wach? Weil JWM ist ja für uns Außenstehende nicht ganz so greifbar wie ein Weltcuprennen. Was hast du da für Erinnerungen dran?
Ja, das ist in dem Alter, also im Jugendbereich, einfach das Jahreshighlight gleichzeitig. Man fährt daneben dann schon Europacup, aber so wie dann halt die Weltmeisterschaft bei den Großen gibt, gibt es dafür jedes Jahr, nicht so wie im also nicht wie dann auf Weltniveau, nur mehr alle 2 Jahre. Bei den Junioren ist das jedes Jahr und das ist eigentlich vom Ablauf total vergleichbar, einfach nur mit der Altersbegrenzung. Und ist dann natürlich ein Highlight, auch dürfen nur eine gewisse Anzahl an Athleten hin. Und ich habe das irgendwie immer cool gefunden, auch dort schon zu spüren, den Medaillendruck und zu wissen, an dem Tag zählt und nicht verteilt über ganze Saison und ja, coole Erlebnisse feiern dürfen. Und natürlich, wenn man jetzt nochmal die Namen hört, wer da noch am Podium war, dann würde man eigentlich meinen, ich hätte auch im Riesentorlauf landen sollen. Aber wir haben es lang probiert über den Riesentorlauf, aber irgendwann haben wir uns dazu entschieden, mehr auf den Speed zu fokussieren und bin froh, dass wir den Schritt dann irgendwann gemacht haben.
Wie ist denn das bei der JWM? Also in welchem Alter ist das relevant?
Also sobald man eben in die Alterskategorie von FIS kommt, das sind heuer die Jahrgänge ab 2009. Mhm. Wo wir angefangen haben, waren wir noch ein Jahr jünger. Das hat man danach uns angehoben. Mhm. Und dann sind es meinem Wissen nach die jüngsten 4 oder 5 Jahrgänge, die da fahren dürfen. Also heuer ist der jüngste Jahrgang, der noch starten darf, 2005.
Bei wie vielen JWMs wart ihr zwar dabei?
Naja, die Nina bei mehr wie ich.
Ja, ich war bei 4 dabei. Wahnsinn. Einmal wäre ich dabei gewesen, da habe ich mir leider ganz knapp davor schwer verletzt. Aber sonst wäre ich tatsächlich 5-mal dabei gewesen, ja.
Also ich war einmal dabei und natürlich auch mit der Nina bei der JWM in Ore 2017 und ich habe da was Cooles recherchiert. Wir waren damals, ich musste mich natürlich der Nina im Riesentorlauf geschlagen geben, ich bin 6. geworden, die Nina 5., aber wir waren mit Liensberger, Meier, Odlieb, Sporer und Fest 5 Mädels von Ski Austria in den Top 6.
Boah, was?
Cool, gell?
Boah, Wahnsinn. Aber wie war da die Positionierung? Wer ist wie viel gewonnen?
Ich glaube, gewonnen hat die Lolli Pirovano, was ich mich erinnere.
Laura Pirovano, ja.
Und ich kann mich erinnern, dass die Sternesund ziemlich weit vorne auch noch dabei war.
Die war aber hinter uns. Ja, weil das habe ich mir auch, wo ich die Ergebnisliste jetzt nochmal angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ja, große Namen. Haben wir uns gut geschlagen. Und ja, war eine coole JWM. Richtig cool aufgezogen. Natürlich ist eine JWM ein bisschen kleiner wie eine normale WM, aber richtig coole Events.
Was war dein Lieblings-JWM?
In Ore bin ich, glaube ich, irgendwo mit Favoritin gewesen und habe es dann aber leider nicht geschafft. Bin dann eben 4. gewesen, 5. gewesen, also knapp an die Medaillen vorbei. Dafür habe ich eben die Jahre davor auch das Glück gehabt, beides Mal Gold zu gewinnen und eben nicht Silber oder Bronze. Ich würde, glaube ich, rückblickend sagen, dass Sochi mir eigentlich am besten gefallen hat. Ich komme immer gern auch an neue Hänge hin. Das finde ich immer eine coole Challenge, wenn man das nicht schon Jahr für Jahr kennt und genau weiß, was einen erwartet. Und da war vieles neu. Und natürlich fehlt da irgendwo der Flair, wie sonst in die klassischen Orte, was man kennt. Aber dafür waren wir so als Mannschaft unter sich und habe da sehr coole Erinnerungen, vor allem eben, was das Skifahren angeht.
Bei dieser JWM eben in Ore 2017, da standen beim Super-G 73 Mädels am Start, inklusive Odlieb Nina. 8 Mädels von diesen 73 sind immer noch im Speed-Bereich, Wahnsinn, im Weltcup aktiv, aber nur eine davon darf sich Weltcup-Siegerin nennen, beziehungsweise zweifache Siegerin eines Weltcups. Und das bist du, Nina.
Ja, ich muss das so ein bisschen relativieren, die Statistik, weil wir haben ja angesprochen, wir sind jetzt alle 29 und in dem Jahr vor Ore bei der WM waren wir die Ältesten. Das heißt, alle anderen, die da noch gestartet sind, waren jünger. Und heuer war tatsächlich das erste Jahr im Super-G, wo jemand gewonnen hat, der jünger ist wie ich im Weltcup. Also mit der Emma und mit der Makuga haben wir das erste Mal im Speed-Bereich, im Super-G, die Kaiser hat den Abfahrt schon gewonnen. Jemand, die vom Jahrgang jünger sind wie mir. Also das ist schon auch irgendwo interessant, wie sich das Alter, vor allem im Speed-Bereich, nach oben geschoben hat. Ich war zwar 23 bei meinem ersten Weltcup-Sieg, die Emma und die Makuga sind auch noch relativ jung, aber wie lange da eigentlich das niemand geschafft hat, wieder zu gewinnen. Und wir haben natürlich die letzten Jahre extreme Dominatorinnen auch in dem Skisport erlebt, mit der Fede Brignone und der Lara Gut. Die haben den Speed-Bereich vor allem im Super-G dominiert. Dazu kommt dann eben noch Conny Hütter und ganz viele in dem Bereich, wo es, glaube ich, die Jungen schwer gemacht haben, wirklich mal den Sieg zu holen.
Mhm. Glaubst du, dass deswegen so die primären Siegerinnen auch älter geworden sind, weil es so Dominatorinnen gegeben hat auch?
Ich glaube zum einen, weil es sehr schwer ist, die genannten Dominatorinnen zu schlagen. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich, dass vor allem im Speed-Bereich die Hürde darin liegt, dass es so schwierig ist, auf Rennniveau zu trainieren. Okay. Ich habe das Gefühl, das, was bei uns eigentlich beim Rennen gefordert wird, das können wir nur im Rennen trainieren. Und umso länger du dabei bist, umso mehr Erfahrung hast du. Und es ist einfach unglaublich schwierig für die Trainer und unser Umfeld, uns auf das vorzubereiten, weil wir einfach von den Strecken limitiert sind, von den Schneebedingungen, von den Sicherheitsbedingungen. Dadurch ist dann oft auch einfach der Grundspeed, den wir im Training haben, niedriger wie im Rennen. Und zum Beispiel, der Super-G findet in der Regel immer am letzten Tag statt. Davor wird mehrere Tage auf der Piste gefahren. Die wird 5 Tage eigentlich nur gerutscht, nie präpariert. Das kriegen wir einfach im normalen Training nicht. Eine Piste, wenn wir die benutzen, wird danach aufgemacht, dann ist wieder der Publikumskilauf drauf und dann wird die wieder präpariert. Und das sind so kleine Faktoren, wo es dann eigentlich im Setup einen Unterschied machen. Und ich glaube, dass da einfach Erfahrung extrem hilfreich ist. Und ich denke, das ist mit ein Grund. Aber natürlich sind die genannten Dominatorinnen, haben ihre Fähigkeiten und sind nicht ohne Grund über Jahre so dominant gewesen.
Glaubst du, dass sich in den nächsten Jahren, weil wir haben ja jetzt eine Olympiasaison und dann nochmal eine WM-Saison, dass sich dann mal der Generationenwechsel ergibt?
Ja, ich habe das Gefühl, dass es gerade schon im Kommen ist, dass man das Gefühl hat, jedes Jahr Leute, die gefühlt immer an der Spitze waren.
Die ganz
immer
großen die, Namen.
Ganz genau. Dass die langsam weniger werden.
Hm. Wer hat Blanc, Mallory Blanc, die zweite war nicht bei ihm?
Ganz genau.
Die erste Weltcup-Abfahrt oder sowas, glaube ich, war es, gell?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, es war auf jeden Fall eine ihrer ersten Weltcup-Rennen in St. Anton heuer.
Wahnsinn, sowas gibt es wahrscheinlich auch noch sehr selten, oder?
Ja, genau.
Also, vor allem im Speed-Bereich zählt ja einfach auch die Erfahrung.
Absolut, aber eben wie St. Anton ist eine Strecke, wo ein Teil zumindest dann wieder im Europacup gefahren wird, das hilft dann eben jungen Läuferinnen.
Okay,
und das Phänomen sieht man immer wieder. Ich kann mich immer erinnern, zum Beispiel Cromontana war für uns Junge, wo wir damals halt jung waren, total leicht, da den Anschluss zu finden, weil das viel öfter im Europacup Strecke war wie im Weltcup.
Mhm.
Und da sieht man einfach, wie auch die Jungen die Erfahrung hilft. Und natürlich ist die Mallory da einfach extrem gut Ski gefahren und hat da, glaube ich, ohne wirklichen Druck einfach abgeliefert.
So cool. Das sind echt, ich liebe solche Momente.
Deshalb trainieren ja oder deshalb fahren ja zum Beispiel auch die Herren in Kitzbühel Europacup-Rennen.
Mhm. Ah,
damit die auf die Streif vorbereitet werden.
Ja, das macht alles Sinn.
Ja. Ja, cool. Und ist ja auch schön, solche Geschichten wie die von der Mallory. Mhm. Das zeigt einfach, wie sehr Licht und Schatten oder Erfolg und Misserfolg im alpinen Skirennsport aneinander hängt und wie schnell es aber auch wirklich an die Weltspitze gehen kann. Nina, viele Erfolge hast du auch gefeiert, aber du musstest auch viele Rückschläge in deiner Karriere einstecken.
25 OPs. Stimmt das?
Ja, das stimmt ungefähr.
Okay. Ich als jemand, der noch nie im Leben verletzt war, also das Schlimmste, was ich jemals gehabt habe, war, ich habe mir einen Finger gebrochen. Schlimmer ist noch nicht gewesen. Deswegen, wie fühlt sich ein Körper nach so vielen Verletzungen an? Bist du eigentlich schmerzbefreit so beim Training oder wie geht es dir allgemein körperlich?
Ja, aktuell Gott sei Dank sehr gut, schmerzfrei und ich glaube, das ist oder ist für mich persönlich extrem viel wert und eine totale Erleichterung, dass ich das behaupten kann, weil vor einem Jahr hat die Welt ganz anders ausgeschaut. Da war nicht nur das Training nicht schmerzfrei, da war vor allem der Alltag mit Schmerzen gefüllt und das ist dann einfach nicht mehr lustig auf Dauer, wenn man bei jedem Schritt, bei jeder Treppe einfach ja, die Schmerzen spürt und irgendwo daran erinnert wird, was man da schon auch seinem Körper antut. Aber umso schöner ist es jetzt für mich zu sehen, dass es eben auch wieder ohne Schmerzen geht. Und ja, hat mir total viel Freude auch wieder in meinem Leben gebracht. Und ich habe Gott sei Dank immer das Glück gehabt, Verletzungen zu erleiden, die wieder werden. Und das weiß ich schon zu schätzen. Und darum glaube ich, mache ich nach wie vor den Sport mit der Leidenschaft, weil ich nach wie vor die Möglichkeit habe.
Die letzte Verletzung bei dir, Nina, ist im Januar 25 passiert. Ein erneuter Unterschenkelbruch. Davor warst du geplagt von sehr vielen Schmerzen, wie du gerade gesagt hast, auch Schmerzen im Alltag. Jetzt bist du schmerzfrei. Unglaublich toll. Und du bist auch in den Vorbereitungen für die neue Saison.
Ja, ganz genau. Ich habe mir eben heuer in Garmisch bei den Weltcuprennen den rechten Unterschenkel erneut gebrochen. Ich habe 13 Monate davor beim Einfahren vor dem Weltcuprennen in St. Moritz genau die gleiche Verletzung erlitten. Und es ist damals eigentlich auch einigermaßen gut gelaufen, die Reha. Vor allem auf Schnee hat es dann doch funktioniert. Es waren eben die Sachen im Alltag Probleme. Ich habe nicht springen können, ich habe nicht laufen können. Ich habe nicht abschwingen können auf die eine Seite. Ich habe nicht in die Bindung reinsteigen können. Es waren alles so Sachen, die mir Probleme gemacht haben. Sobald der Ski dann gefahren ist und auf der Kante war, war es gut. Aber eben das Rundherum hat mir wirklich große Probleme gemacht. Und ja, war irgendwo schon ein Kampf. Und mit dem Bruch heuer, das hat sich fast angefühlt eigentlich wie eine Erleichterung, weil ich habe eigentlich genau gewusst, es ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, dass das Bein wieder besser wird. Und es war diesmal total leicht für mich, auch im Kopf zu akzeptieren, weil ich irgendwo direkt verstanden habe, warum ist das passiert und vor allem wofür. Ich habe immer das Gefühl gehabt, jetzt habe ich die Chance bekommen, dass es besser wird. Ich habe das Ganze, glaube ich, am Anfang doch irgendwo unterschätzt, haben wir gedacht, easy, der Knochen ist gebrochen, den schrauben wir zusammen und passt. Und dann war ich doch 5,5 Wochen im Krankenhaus und so in der ersten Woche ist mir mal vermittelt worden, dass das nicht ganz so leicht wieder zum Richten ist. Ich habe dann eben einen Wechsel vorgenommen und habe nach Graz an das UKH gewechselt, weil wir da einfach mehr Ressourcen braucht haben und das leider in einem Privatsanatorium, wo ich alle meine anderen Verletzungen gemacht habe beim Dr. Schenk in Schruns. Diesmal hat es einfach viel mehr Manpower braucht, einen Gefäßchirurgen, einen Mikrochirurgen, dass da einfach mehr Unterstützung da war. Und vor allem auch das Backup, falls was daneben geht, ist mir einfach in einem UKH ganz anders aufgestellt und war dann eben dort über 5 Wochen, habe dann direkt im Anschluss noch in Dobelbad die Reha gemacht für 4 Wochen, bis sie eigentlich wieder so weit war, dass man an ein leichtes Training denken kann. Und da habe ich dann nach Innsbruck gewechselt, wo ich seit 3 Jahren trainiere und vor allem auch meine Reha gemacht habe in die Base 5. Und die haben mich die Jahre davor schon überzeugt, aber vor allem heuer habe ich wieder gesehen, wie viel Expertise in der Company ist und wie viel Know-how. Und bin unheimlich dankbar, dass ich dort irgendwo gelandet bin und die ganze Erfahrung und Expertise spüren darf. Und ich glaube, darum stehe ich heute da und bin schmerzfrei und darf eben mich auf die kommende Weltcup-Saison vorbereiten.
Das mit der Base 5 kenne ich zu gut. Ich habe auch meine Schulterreha dort gemacht. Liebe Grüße an alle, die uns jetzt zuhören. Miri, Kri und Co., ihr seid Weltklasse. Also so viel Know-how unter einem Dach ist wirklich ein Wahnsinn. Nina, du warst für mich schon in der Schule in Stams das Sinnbild für Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Und nach diesen Sätzen jetzt noch einmal mehr. Du hast einen großen Traum, das ist Olympia. Aber bevor wir jetzt zu Olympia kommen, kommen wir zu einer Kategorie. Wir teilen hier bei SkiQ ja ganz ehrlich und offen unsere Ansichten, teilen auch Wissen, aber wir wissen natürlich auch nicht alles. Skipedia ist eine Kategorie, wo wir Wikipedia für den alpinen Skirennsport sind. Und wer könnte diese Kategorie besser unterstützen als ein kluges Köpfchen wie du, liebe Nina?
Jeder sagt, Nina Ortlieb ist so ein Brain.
Brutaler Brain.
Inwiefern, das bist du der Nerd in der Mannschaft? Bist du einfach die, die alles weiß? Inwiefern bist du so ein Brain?
Das stellen wir jetzt dann erstmal fest, wenn wir das Skipedia überlebt haben. Ich glaube, ich kann mir prinzipiell Sachen gut merken. Und vor allem habe ich mir in Mathe immer sehr leicht an. Also alles, was mit Zahlen war, das ist mir immer gelegen. Und habe da, glaube ich, keinen einzigen Tag wirklich lernen müssen. Irgendwo habe ich immer versucht, das Ganze zu verstehen Und das hat es mir halt leicht gemacht, weil ich glaube, alle jene, die in Mathe nicht so veranlagt sind, die wissen, wie viele Stunden da reinfließen. Und ich war halt in Stams eigentlich alle 5 Jahre zwischen Weihnachten und Ostern 2 Tage, glaube ich, in der Schule. Und das war aber eigentlich gar nicht so schlimm für mich, weil Mathe habe ich nicht lernen müssen. In Deutsch lernt man irgendwann halt eine neue Textform und hat vielleicht noch ein Buch gelesen, das man interpretiert hat. Das war irgendwo vom Aufholbedarf auch noch überschaubar. Englisch geht dann auch irgendwann. Französisch war eigentlich das Fach, wo mir am meisten Energie kostet hat, ja.
Für alle, die jetzt zuhören und viel lernen haben müssen, ich verstehe euch. Ihr seid nicht
vor
alleine.
Allem Mathe verstehe ich es auch komplett. Das ist für mich ein Wunder, wirklich.
Wow. Wir nennen dich jetzt einfach mal Professor Dr. Oatlieb Nina. Das Wissen dazu hast du definitiv. Mit einer Verletzung und einem Comeback wird ja oft der Ausdruck Verletztenstatus in Verbindung gebracht. Was ist denn das genau?
Genau, man kann eben, wenn man eine Verletzung hat, einen sogenannten Verletztenstatus bei der FIS beantragen. Gibt es natürlich dann auch im Verband, um den Kaderstatus zu erhalten, aber wichtiger, oder der geht dann einher, wenn man den eben bei der FIS beantragt und bekommt. Da gibt es ein paar Kriterien, die man erfüllen muss, damit man den beantragen kann. Und es ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche es möglichst einfach zu sagen, weil es gibt 2 verschiedene. Der eine richtet sich an die FIS-Punkte und der andere an die Weltcup-Startlisten-Punkte-Liste. Und da muss man eben unterscheiden, weil Athleten, die eben noch nicht Weltcup fahren, können ja trotzdem sich wehtun und brauchen auch einen verletzten Status für die FIS-Punkte. Und wenn man zum Beispiel nicht ganz vorne im Weltcup ist, sondern eben so knapp um den 30er, dann braucht man auch gute FIS-Punkte, weil man ab Startnummer 31 nach die FIS-Punkte wieder eingereiht wird. Und man braucht da gewisse FIS-Punkte, um überhaupt startberechtigt sein zu können im Weltcup. Im Speed-Bereich und der Abfahrt braucht man eben unter 80 FIS-Punkte, dass man überhaupt starten darf. Das hat eben einen Sicherheitsaspekt. Das ist egal, ob Herren oder Damen. Da muss man unter 80 Punkte haben, um überhaupt zu starten zu können. Wenn man jetzt aber zum Beispiel kein Rennen fährt und keinen Verletztenstatus bekommt, dann kriegt man 50% der Punkte aufgeschlagen. Also darum braucht man auch für solche Sachen eben einen Verletztenstatus. Aber es ist nicht ganz so leicht mit dem Verletztenstatus, weil den kann man nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt einreichen. Und der Zeitpunkt richtet sich an die Anzahl der bereits gestarteten Rennen. Ich kann jetzt nicht im März, wenn ich schon 30 Rennen gefahren bin, einen Verletztenstatus beantragen, der meine Punkte von dem Vorjahr sichert. Da gibt es eben eine gewisse Anzahl an Rennen, die ist im FIS-Bereich anders wie dann eben für den Verletztenstatus bei der WCSL. Da sind es nämlich nur 4 Rennen pro Disziplin im Zeitraum vom 15. Oktober bis 15. April. Und da ist aber leider meiner Meinung nach ein Fehler im System vergraben, weil es geht nicht darum, dass sie nur 4 Slalomrennen im Weltcup fahren darf, sondern allgemein FIS-Rennen. Das heißt, wenn ich parallel noch Europacup fahre oder FIS-Rennen und Weltcup, dann habe ich die 4 Rennen in einer Disziplin extrem schnell erreicht. Okay. Und dann verliere ich den Schutz. Und auch wenn man den Schutz erhaltet, eben weniger wie 4 Rennen pro Disziplin gefahren ist und dann eine Verletzungspause macht, in der man 8 Monate lang keine Rennen fährt, dann kriegt man eben den verletzten Status und da bekommt man dann auf seine aktuelle Position, die man beim Zeitpunkt der Verletzung hat oder bei dem letzt gestarteten Rennen. Und das ist ein Penalty, der sich in einem Staffelsystem, das fängt mit 4 Plätze an, wenn man in die ersten 5 platziert ist, aber geht rauf bis auf 25 Plätze Aufschlag. Also wenn man ein bisschen weiter hinten in der Liste ist, dann steigt es extrem an. Und da glaube ich, gibt es Punkte, die man für die Zukunft auf jeden Fall ändern muss.
Ist auch das, was uns der Nils Hintermann erzählt hat. Ja. Deshalb startet er nur in der Abfahrt, weil er im Super-G, ich glaube, 20. 30. hat er gesagt, und dann kannst du ja eh ausrechnen, wo man startet.
Das greift dementsprechend dann auch für Krankheiten, oder? Also nicht nur für Verletzungen, sondern auch für Krankheiten.
Ja, ganz genau. Auch für Schwangerschaften. Okay. Mhm. Also das hat man vor ein paar Jahren dann ergänzt, dass eben eine Schwangerschaft da gleich zu behandeln ist, wenn du eben 8 Monate keine Rennen fahren kannst, dass du dann den verletzten Status in Anspruch nehmen kannst. Aber wie eben wir gerade gehört haben, auch beim Nils und da haben wir ganz, ganz viele Beispiele. Vor allem, wenn die Verletzung länger wie ein Jahr braucht, dann bekommt man den Aufschlag doppelt und da wird man in der Liste ziemlich weit nach hinten gespült.
Wahnsinn,
und, ja. Ich sage mal so, im Speed-Bereich ist es wieder leichter, weil in den meisten Fällen man die Nummer besser ausgleichen kann. Aber ich glaube, die Marie kann das sehr gut bestätigen. Es macht im Slalom einen enormen Unterschied, ob ich mit Startnummer 3 fahre oder mit Nummer 40. Und wir haben in der Vergangenheit ein Beispiel gehabt mit dem Victor Mufa-Chondé, der da leider von den aktuellen Regeln ein bisschen benachteiligt war, weil er ist 2 Slalomrennen im Weltcup gefahren, aber er ist parallel noch Europacup und FIS-Rennen gefahren und hat dann 5 Slalom-Starts gehabt, war damals 10. in der Startliste im Weltcup und ist dann zurückgekommen und war 44. in der Startliste. Also da hat man...
In einem Rennen musst du dir denken.
Genau, und er ist aber nur 2 Rennen im Weltcup gestartet im Slalom. Und er dürfte ja eigentlich 4 fahren, aber das Problem war, dass er FIS-Rennen und Europacup gesamt noch 3 Rennen gefahren ist.
Das hat er nicht gewusst, oder?
Ich glaube, man geht davon aus, wenn man 2 verschiedene Verletzten-Regeln hat, der eine bezieht sich auf die FIS-Punkte und der andere auf die Weltcup-Startliste. Das dann irgendwo entscheidend ist für eine Weltcup-Startliste, die ausschließlich durch Weltcup-Starts beeinflusst werden kann, dass dort nur die Anzahl der Weltcup-Rennen zählt. Und das ist eben vor ein paar Jahren passiert und es ist mir wirklich ein Rätsel, warum das bis heute noch niemand geändert hat, weil das ist für mich schon etwas sinnbefreit, wenn ich ehrlich bin.
Nicht nur du, Nina, äußerst da jetzt Bedenken, sondern man hört ja auch von vielen Athleten und Athletinnen Bedenken und Kritik gegenüber dem verletzten Status. Welche Veränderungen könnte man sich denn da vorstellen oder wie könnte man das jetzt adaptieren, dass es wirklich zugunsten der Athleten ist?
Ja, was ich schon kritisiere, ist eben, dass der verletzten Status den verletzten Athleten noch bestraft. Und irgendwo eine Verletzung an sich ist genug Bestrafung, aber in den meisten Fällen ist natürlich der Athlet selber dafür verantwortlich, dass er verletzt ist. Und ich verstehe zu 100%, dass der Athlet, der gesund ist und in der Zwischenzeit Leistung liefert, auch dafür belohnt werden soll und nicht jemand, der verletzt ist, dann bevorzugt werden soll. Aber für mich wären die wichtigsten Punkte, dass ein Verletztenstatus, egal zu welchem Zeitpunkt des Jahres, beantragt werden kann, ob das im Oktober, Dezember oder im Februar ist, und dass man geschützt bleibt, bis man retour kommt. Weil aktuell funktioniert das so, man wird dann am Beginn der Saison in die neue Liste mit dem eben Zuschlag an Positionen wieder eingeordnet und ab dem Zeitpunkt, wo die Saison startet, verliert jeder Athlet Punkte in seiner Liste und kriegt dafür Punkte dazu, die er bei den Rennen erfährt.
Wenn also der Athlet, egal ob Verletzte oder die Athleten, die bei den Weltcups am Start stehen, die bekommen da die Punkte dazu, die sie machen. Und der Verletzte hat sozusagen keine Chance, Punkte zu machen, weil er ja eben verletzt ist.
Ganz genau. Und dass man da geschützt bleibt, bis man wieder bereit ist zum Einsteigen, und dort, glaube ich, kann man Athleten auch schützen, indem man ihnen irgendwo den Zeitstress wegnimmt, wieder einsteigen zu müssen. Weil das ist natürlich ein Druck, wenn du weißt, okay, ich rutsche mit jedem Rennen, das ich verpasse, auch in der Startliste weiter zurück. Und zum Beispiel auch jetzt die Hase Ricci, die hat sich bei der WM wehtan, hat danach schon mehrere Riesentorläufe verpasst, hat jetzt schon wieder Riesentorläufe verpasst, die verpasst so viele Rennen, und hat aber eigentlich immer den Druck, möglichst schnell wieder einzusteigen, damit sie in der Startliste irgendwo noch eine vernünftige Nummer hat. Und das, glaube ich, sind mal 2 wichtige Punkte. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass der aktuelle Penalty, der Aufschlag der Positionen, die man eben bekommt, viel zu groß ist und viel zu stark gestaffelt ist, dass man da, glaube ich, noch eine Reduzierung reinbringt. Ich glaube, dann hätten wir ein relativ faires System.
Mir fällt da jetzt noch eine Geschichte ein. Ich habe die Schöpf-Emily, auch eine Vorarlbergerin, Speed-Spezialistin bei Ski Austria, die ist zurückgekommen von Chile und hat sich verletzt und hätte eigentlich für diese Saison einen Fixstartplatz im Europacup gehabt. Sie hat die Saison natürlich verpasst, weil das Knie kaputt war. Und ich will jetzt nicht sagen, vielleicht sie hat von null angefangen, aber der Fixstartplatz, den sie sich erarbeitet hat, ist weggefallen. Vielleicht kannst du uns kurz mal erklären, was ein Fixstartplatz ist und wieso der Verletztenstatus dafür nicht greift.
Das Fixticket, das kann man sich eben über die Continental Cups eigentlich erfahren.
Was sind die Continental Cups?
Ein Continental Cup, das ist quasi, es gibt einen Europacup, es gibt einen Nordamerika Cup, dann gibt es einen Südamerika Cup, dann gibt es einen Australia-New Zealand Cup und Far East Cup, das ist dann eben in ASEAN. Und überall gibt es dann eben Disziplinenwertungen, genauso im Weltcup, wo es um die Kristallkugel geht, gibt es dann auch in die Continental Cups, das ist quasi die zweite Liga, kann man sagen.
Okay. Zweite Bundesliga.
So ungefähr. Oder wenn wir die Champions League haben und die Europa League, so ungefähr.
Stimmt, ja.
Und dort wird der Sieger eben mit einem sogenannten Fixticket belohnt. Statt der Kristallkugel bekommt der dann eine Startberechtigung in dem darauf folgenden Weltcup-Kalender zu starten, bis auf das Finale, das ist ausgenommen. Und in Europa ist ein bisschen größere Dichte, da kriegen dann sogar in die Disziplinen die ersten drei ein Fixticket. Und das ist extrem wichtig für Nationen wie die Schweiz und Österreich, weil wir im Weltcup eigentlich die Startplätze immer ausfüllen.
Diese Fixstartplätze sind hart umkämpft. Und um eines noch hinzuzufügen, wenn du zum Beispiel im Slalom in der Disziplinenwertung im Europacup in der abgelaufenen Saison unter den besten drei bist, dann bekommst du für diese Disziplin. Und der Gesamtsieger im Europacup und Nina, das warst du ja auch, 17, 18, der bekommt dann für die darauffolgende Saison im Weltcup in allen Disziplinen einen Fixstartplatz.
Also du darfst als Europacup-Gesamtsiegerin bei jedem einzelnen Weltcuprennen fix starten, oder?
Genau, und das ist zusätzlich zu der Quote, die deine Nation hat. Okay. Und der Startplatz ist auch nicht übertragbar. Das heißt, wenn ich den Startplatz habe,
kannst du nicht mir weitergeben.
Ganz genau.
Dann gehört der Oatly.
Ich könnte vielleicht schauen, ob du dann Vorläuferin fahren kannst, aber ja.
Simona wollte heuer in Sölln schon Vorläuferin fahren.
Das hat sich niemand
anderes
bei mir.
Thema.
Ja.
Aber der Verletztenstatus gilt für einen Fixstartplatz nicht. Wieso nicht? Weil den hat man sich ja so hart erkämpft. Und ich weiß das noch von der Emmy, die gesagt hat, jetzt hast du den Fixstartplatz, jetzt liege ich da mit einem kaputten Knie.
Ist das bitter.
Und verliere ihn.
Ja, das ist auch ein Punkt, den wir eben angebracht haben als Athleten bei der FIS, den wir unbedingt ändern möchten, weil, wie ich gesagt habe, der Athlet ist schon bestraft genug, wenn er sich wehtut. Mhm. Warum wird er nochmal bestraft? Und der Platz kann ich dabei auch niemand anderer verwenden. Das heißt, es profitiert niemand davon. Und ich denke wirklich, wenn man da eine Abstimmung machen würde, jeder einzelne Athlet, der im Weltcup am Start ist, würde dafür stimmen, dass der verletzte Athlet, der den Fixplatz gar nicht nutzen konnte, ihn wiederbekommt. Und ich denke und ich hoffe, dass da in naher Zukunft Änderungen passieren. Man hat vor ein paar Jahren eben schon mal so einen Fall gehabt wie bei der Emily. Da war es aber nicht die Disziplinensiegerin, sondern der Gesamt-Europacup-Sieger. Und der kriegt ihn aktuell schon. Also wenn du die Gesamtwertung gewinnst und dich verletzt vor dem ersten Rennen, dann bekommst du es fürs nächste Jahr. Aber wenn du die Disziplin gewinnst, funktioniert es aktuell noch nicht. Sollte aber bald passieren.
Das ist ja ganz komisch.
Das ist wirklich komisch.
Ja. Ich habe gesagt, Professor Dr. Oatly Nina wird Licht ins Dunkel bringen. Sie macht es gerade.
Wahnsinn.
Und ich finde es wirklich
spannend.
Ja. Die Nina lacht. Es ist ja wirklich.
Nein, ist
wirklich. Wieso soll jemand, der einen Gesamt-Europacup-Sieg hat oder den Overall-Standing gewinnt, wieso soll der geschützt sein und jemand, der die Disziplinenwertung gewinnt, nicht?
Ich verstehe leider manche Hintergründe auch nicht, warum, wieso. Wir arbeiten dran und haben da wirklich schon mehrfach jetzt das angefordert, dass man das ändert, weil das kann man ja niemandem erklären, die Begründung. Und drum, glaube ich, wäre da wirklich angebracht, dass man das da ändert.
Weil du immer von wir sprichst, bist du da, redest du von dir als Athletensprecherin oder in welcher Rolle sprichst du da von wir?
Ja, natürlich bin ich eben Athletensprecherin jetzt bei den Österreicherinnen und ich habe mir da eben, wir haben da öfter Sitzungen mit unserem Alpindirektor, sportlichen Leiter. Und da werden solche Punkte eben besprochen, weil die in der FIS andere Stimmkraft haben, solche Sachen weiterzubringen. Da gibt es dann eine sogenannte Coaches Working Group, wo genau solche Dinge besprochen werden. Und es ist oft leichter, wenn das über die Trainer und in dem Fall auch über einen Christian Mitter läuft, weil es ist immer, wenn ein einzelner Athlet das dann in der FIS anbringt, dann wird halt immer so hinterfragt, ist da vielleicht ein eigener Vorteil dabei. Aber es gibt auch von der FIS Athletes Health Unit. Und mit der gemeinsam haben der AJ Guinness, der ist bei die Herren in der FIS Athletenvertreter und ich über den Sommer einige Vorschläge eingebracht, ein paar Konzepte ausgearbeitet, vor allem was den Verletztenstatus angeht, haben wir da ein paar Vorschläge gemacht. Aber das ist da nicht in unserer Hand, wie das durchgeführt wird. Das erfolgt dann eben vor allem über die Coaches Working Group.
Aber ist das dann auch so ein bisschen dein Fokus oder dein Anliegen, dieser Verletztenstatus, oder engagierst du dich allgemein, was das Regelwerk angeht?
Ich denke, dass ich den Verletztenstatus besser kenne wie manche andere, weil ich schon öfter in der Situation war und das Regelwerk öfter gelesen habe. Und es gibt leider, glaube ich, viele, die noch nie sich das durchgelesen haben und gar nicht so die Fehler in dem System erkennen. Warum bis heute aber niemand sich die Mühe gemacht hat, das zu ändern, verstehe ich nicht. Und darum habe ich mir selber gedacht, ich engagiere mich da und habe da Vorschläge eingebracht. Und ich glaube, wir sind dem Ganzen näher gekommen und haben zumindest was ins Rollen gebracht, wovon alle, die in Zukunft davon betroffen sind, hoffentlich dann nicht mehr ganz so benachteiligt sind wie im aktuellen System.
Ich meine, das FIS-Regelwerk ist ja nichts anderes wie die Spielregeln, eure Spielregeln, gell? Und glaubst du, oder was hast du für einen Eindruck, wahrscheinlich werden sich wenige so gut auskennen wie du, aber ist es trotzdem was, was man als Athlet erst einmal durchgehen muss oder auswendig kennt, oder ist es dann doch eher was, was vielen unbekannt ist?
Also das ist ein extrem umfassendes Dokument, das sich zudem jedes Jahr in manche Punkte abändert. Bei manchen Punkten braucht es extrem viel, bis mal irgendwo eine Änderung passiert, sei es Verletzungen oder was auch immer, dass da überhaupt mal die Alarmglocken läuten. Und andere Sachen, die werden gefühlt über Nacht einfach eingeführt. Wahnsinn. So zum Beispiel wie die Wildcard. Ich glaube, wir haben viele mitgekriegt, das hat es einfach von einem auf den anderen Tag.
Die Wildcard war wild.
Ganz genau. Und da, ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, die Handhabung. Und prinzipiell, glaube ich, sollte man als Athlet schon die groben Regeln kennen. Aber man muss sicher nicht jeden Unterpunkt kennen.
Jede Fußnote.
Ganz genau.
Und es ist aber ja auch schön, wenn sich ein Athlet nicht mit dem Regelwerk befassen muss, weil es jetzt nicht in Berührung damit kommt. Wie lange dauert denn sowas, wenn ihr jetzt sagt, hey, da gibt es neue Entwürfe, man versucht sich da in eine Richtung zugunsten der Athleten zu entwickeln? Wie lange kann sowas dauern, bis sowas angenommen wird und adaptiert wird?
Ich glaube, das ist tatsächlich unvorhersehbar und da gibt es keine Linie, wie lang was braucht. Wie ich angesprochen habe, die Wildcard ist von einem Tag auf den nächsten entstanden und war dann einfach so. Und dann gibt es Regeln, die sind über Jahre die gleichen. Heuer hat man, oder man hat dann vor Bayer zum Beispiel auch das Flurverbot eingebracht, dann hat man die Airbag-Pflicht, jetzt hat man ein Carbon-Schienenverbot eingeführt. Man hört dann wieder von der FIS, es ist schwierig, manche Dinge vor einem Olympiawinter zu ändern. Grundsätzlich viele Regeln, die in dem Regelwerk sind, dienen der Sicherheit und der Fairness. Da ist ja auch Material ziemlich genau beschrieben, was da verwendet werden. Und das, glaube ich, ist auch nötig, damit wir da einen fairen Sport erleben und auch spannende Rennen sehen. Und vom Prinzip eben braucht es das, aber manche Dinge sind als Athlet nicht ganz nachvollziehbar. Wir sind aber da natürlich auch vielleicht nicht nah genug dabei in den Sitzungen, warum manche Dinge länger brauchen wie andere. Aber ich denke, es ist jetzt wirklich weit gekommen und im Idealfall können wir im Verletztenstatus mit einer Regeländerung in der kommenden Saison schon rechnen.
Das wäre ja richtig lässig.
Ja, ich glaube, es wäre nicht nur lässig, sondern auch notwendig.
Entscheidet und wer sitzt denn am Tisch? Wer macht denn das Regelwerk überhaupt?
Wer spielt da UNO?
Es gibt eben FIS Council, und die segnen eigentlich alles ab. Und davor wird es eben von Working Groups zusammengestellt, Entwürfe gemacht. Und da sind Trainer, da sind sportliche Leiter, verschiedene Parteien drinnen. Und eben abgesegnet wird es dann meinem Wissen nach immer vom FIS Council, bevor das dann wirklich in die neuen Regeln festgeschrieben wird.
Und diese, wie heißt die Athletes Health Unit, in der du bist, MD, fokussiert sich dann hauptsächlich auf diese, also für gesundheitliche Themen, Verletztenstatus, Sicherheit, was ist da der Fokus?
Das habe ich vielleicht falsch gesagt, ich bin da nicht drinnen, okay, sondern das ist eine Unit von der FIS und aufgrund der vielen Verletzungen der letzten Jahre hat sich die gebildet und die suchen vermehrt den Kontakt zu Athleten, um ein bisschen zu verstehen, wo sehen Athleten die Fehler, wo sehen die Athleten Verbesserungspotenzial. Und das ist so ein bisschen auch unsere Schnittstelle, wo wir Anliegen anbringen können. Und das geht dann eben direkt in die FIS. Aber das heißt, ich gehe nicht direkt zu jemand jetzt von ganz genau, sondern wir haben da quasi eine Schnittstelle, die das dann auch gesammelt versucht anzubringen und da bestmöglich auch Änderungen bewirken zu können.
Aber da kann sich dann jeder Athlet melden oder muss das immer über den jeweiligen Representative oder Athletensprecher stattfinden?
Da kann sich tatsächlich jeder Einzelne melden, aber in meinem Fall ist der Kontakt so passiert, dass die sich bei mir gemeldet haben, weil vor 2 Jahren haben die jeden einzelnen Athleten kontaktiert, der aktuell verletzt war und haben ein bisschen Unfallhergang-Untersuchung gemacht. Die wollten wissen, was ist passiert, was glaube ich, warum ist es passiert. Und die haben versucht, vielleicht ein Muster zu finden, ob da flächendeckend einfach Gründe gibt, wo man als erstes ansetzen kann. Und so ist der Kontakt entstanden und haben dann eben gemeinsam an ein paar Ideen gearbeitet.
Das klingt ja dann schon so, als wäre der Austausch durchaus gegeben, oder? Also ist es in den vergangenen Jahren hat sich das ein bisschen verstärkt? Also sucht die FIS jetzt auch vermehrt nach dem Austausch oder nach dem Kontakt zu den Athleten?
Ich denke ja. Ich denke aber nach wie vor, dass die Stimme der Athleten zu klein ist und dass die Stimme der Verbände größer ist. Und da bin ich sehr froh, dass wir eben in Christian Mitter jetzt im österreichischen Skiteam wieder haben und der da in der FIS auch engagiert ist und viele unserer Anliegen der Art einbringt.
Also Marie, ich weiß jetzt auf jeden Fall, was du meinst mit erstens Brain und zweitens mit dem, dass die Nina perfekt für Skipedia ist. So das Gefühl, also die Kategorie steht schon länger, aber es wirkt jetzt so, als hätte man die Kategorie eigentlich nur für die Nina eingeführt, gell? Was nicht so war, aber sie passt sehr gut.
Aber wo wir gewusst haben, okay, die Nina wird Gast bei SkiQ, das war sofort, okay, Skipedia. Ja,
Skipedia,
muss ja. Professor Dr. Old Nina, sie hat sich bewährt.
Ja, absolut.
Du hast vor kurzem in einem Interview geäußert, dass du in St. Moritz bei den ersten Speed-Damenrennen in der heurigen Saison am Start stehen möchtest und dein Comeback geben möchtest. Du hast vorhin schon manchmal angesprochen, okay, Verletztenstatus, man wird zurückgereiht in der Startreihenfolge. Hast du den Verletztenstatus jetzt aktuell?
Ja, genau. Ich habe den Verletztenstatus bekommen. Ich habe mal eben bei meinem 4. Abfahrtsrennen der Saison wehgetan und habe dadurch den Verletztenstatus noch in Anspruch nehmen können. Wenn ich ihn nicht bekommen hätte, hätte es fast nichts geändert, weil der Aufschlag eben so groß ist. Ich glaube, ich hätte sonst ungefähr 7 Punkte weniger gehabt.
Ja, das wollte ich jetzt eben fragen. Was hat sich geändert von der letzten Saison zur heurigen Saison in Bezug auf deine Startnummer aufgrund der Verletzung?
Die hat sich schon deutlich verschlechtert, weil eben der Aufschlag so groß ist und ich eben bis dahin auch nicht so viele Rennen gefahren bin. Aber ich werde jetzt in der Abfahrt zum Beispiel in der 3. Startgruppe starten, die ist eben von 21 bis 30 und war davor in der Saison teilweise in der 1. und teilweise in der 2. Gruppe. In der 1. ist man eben im Speedbereich von der Nummer 6 bis 15 und die 2. Startgruppe sind die Nummern 1 bis 5 und 16 bis 20.
Und jetzt, im Speed-Bereich?
Ganz genau. Ist eben im Speed-Bereich und im Technik-Bereich anders. Im Technik-Bereich sind die 1. Startgruppe von 1 bis 7, die 2. von 8 bis 15 und dann ist es aufsteigend der WCSL nach. Dafür haben aber die Techniker ja noch einen 2. Lauf, wo die Schnellste mit der Startnummer 30 dann kommt. Das heißt, es gleicht sich da dann auch wieder aus und bei uns ist das einfach ein anderer Aufbau. Und für mich ist jetzt eben eine höhere Startnummer, sehe jetzt aber nicht als Hürde, weil ich habe schon sehr oft gesehen, dass gerade im Speed-Bereich das möglich ist, wenn die Bedingungen passen, das Wetter passt, vor allem die Sicht, das spielt bei uns oft die größere Rolle als die Piste. Wenn das Licht gleich bleibt oder ja, zumindest nicht schlechter wird, dann hat man auf jeden Fall im Speed-Bereich mit der hohen Nummer genauso die Chance auf ein gutes Ergebnis und kann sich relativ schnell wieder nach vorne kämpfen. Und das ist genau mein Ziel, dass ich mich mit gutem Skifahren, gute Leistungen da wieder nach vorne bringe und dann auch wieder eine niedrigere Startnummer habe, vor allem wenn es dann Richtung Frühjahr geht, wo dann oft auch wieder warme Temperaturen kommen und die Piste aufgeht. Das sieht man dann vor allem im Speedbereich, wenn dann die Piste weicher wird, mehr Feuchtigkeit reinkommt und der Schnee quasi saugt, dann bremst es und da ist dann auf jeden Fall wieder eine niedrigere Startnummer wichtig und das ist jetzt natürlich eine Aufgabe und zudem fehlt mir natürlich schon auch irgendwo noch der ein oder andere Speed-Tag und ich werde mir auch von Rennen zu Rennen steigern müssen. Ich habe ja auch das Trainingscamp in Chile im Sommer nicht mitmachen können, weil wir uns entschieden haben, mich einfach noch körperlich besser vorzubereiten, wo ich der Überzeugung bin, dass es die richtige Entscheidung war. Aber es ist einfach in Österreich und bei unseren Gletschern nicht ganz so leicht vergleichbare Bedingungen, vor allem was Streckenlänge und auch Geschwindigkeit, die man dann erreicht, sich vorbereiten zu können. Aber die Saison ist noch lang und ich glaube, ich bin skifahrerisch auf einem guten Weg und steige auf jeden Fall positiv gestimmt in die Saison.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Was mich aber noch interessieren würde, Nina, du hast vorhin schon angesprochen, dass es natürlich auch für jüngere Speedfahrerinnen schwierig ist, sich auch auf dem Weltcup-Niveau oder fürs Weltcup-Niveau vorzubereiten. Du hast gerade permanente Trainingsstrecken angesprochen. Dürfen da dann auch wirklich die Europacup-Fahrer und Fahrerinnen trainieren?
Auf jeden Fall. Genau für die ist es noch viel mehr da, als wie für uns, dass sie einfach Möglichkeiten bekommen. Aber es ist natürlich meistens vom Schwierigkeitsgrad eine Stufe drunter, von der Pistenpräparierung, also beim Weltcup-Rennen. Es ist ein guter Weg und ein wichtiger Schritt, aber wir sind noch nicht ganz dort, glaube ich, wo wir hinwollen. Und man muss irgendwo ansetzen. Es gibt Trainingsstützpunkte wie in Copper Mountain in Colorado, wo eigentlich jedes Jahr der ganze Ski-Weltcup hinpilgert, um dort das Training in Anspruch nehmen zu können. Heuer war es jetzt erstmals auch die Situation, dass einfach die Schneesituation nicht mitgespielt hat, dass sie extrem eingeschränkt waren in den Trainingsbedingungen. Ich habe lange überlegt, ob ich mitfliege oder nicht. Haben uns dann frühzeitig schon für das Training in Europa entschieden und habe da wirklich fast schon Glück gehabt, dass die Bedingungen dann wirklich so waren, wie man es befürchtet hat. Und da sieht man dann halt wieder, wie man im Speed-Bereich auch angewiesen ist auf die äußeren Bedingungen. Als Slalomfahrerin weißt du, wie leicht es im Vergleich ist, eine Trainingspiste herzubekommen. Man braucht da ein schmales Schneeband und es ist gleich einmal erledigt. Es ist auch viel leichter für die Slalomfahrer, ein Rennhangtraining zu organisieren, als wir im Speed-Bereich, weil das einfach im Verhältnis so eine andere Fläche ist, die präpariert werden muss und auch abgesichert werden muss. Und da ist einfach der Unterschied, glaube ich, noch groß und es ist bemühen da. Aber ich verstehe auch, dass es nicht leicht ist. Ich verstehe aber dann auch manchmal nicht, wenn ich dann höre, dass ein Eiskanal in Igels 30 Millionen Euro kostet.
Das hab ich jetzt auch
gelesen. Und dann tatsächlich unfahrbar aktuell ist.
Die Fehlkonstruktion in der Kurve, wo sich ja auch Athleten, glaube ich, verletzt haben oder ein Athlet.
Genau, und da fließen 30 Millionen Euro rein für wirklich nur Training. Da profitiert nicht einmal noch ein Tourist davon, der dort auch trainiert. Und im Skisport haben wir dann immer das Problem, dass wir keine Pisten zur Verfügung kriegen, dass das auch nicht finanziert werden kann. Und da frage ich mich schon manchmal, warum? Nur weil das Skigebiet halt meistens privaten Unternehmen selber gehört. Aber dass man da, glaube ich, bräuchte man für die Zukunft schon noch mehr Fördermittel, um da auch langfristig konkurrenzfähig bleiben zu können.
Jetzt haben wir in der letzten Episode mit dem Nils Hintermann auch schon über die Sicherheit im Skirennsport gesprochen und wir haben heute über das Regelwerk gesprochen und uns ein paar Schrauben definiert, an denen man vielleicht noch drehen könnte.
Nina, du schraubst ja gerade auch an einigen Schrauben und bereitest dich eben für dein Comeback vor. In ein paar Tagen ist es soweit in St. Moritz.
Aber das große Ziel ist Olympia 2026. Du hast Olympia 2022 aufgrund einer Verletzung verpasst. Jetzt soll es klappen mit dem Traum.
Ja, ich glaube, Olympia ist für viele Athleten der Kindheitstraum schlechthin. So war es auch meiner. Bin aufgewachsen mit einem Papa, der Olympiasieger ist. Ich habe die Medaille.
Patrick Oatlieb für alle, die es vielleicht nicht wissen.
Ich habe die Medaille bei uns daheim im Hotel immer gesehen und glaube, dadurch war es für mich auch immer so greifbar. Ich kann mich nicht an die Zeit erinnern, wo mein Papa selber aktiv war. Da war ich noch zu jung und kenne ihn einfach als mein Papa und als Mensch, wie er ist. Und da er Olympiasieger ist, war das für mich immer so, er ist auch nur ein Mensch. Also für mich war das von klein auf das Ziel, das ich erreichen möchte und nie ein Ziel der Unmöglichkeit. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich nach wie vor die Möglichkeit habe und arbeite wirklich fest darauf hin, dass ich das erreiche. Aber kann auch vorweg sagen, es werden nicht meine letzten Olympischen Spiele sein.
Du hast gesagt, du hast die Medaille gesehen, aber hast du sie dann angreifen auch dürfen oder mal umhängen?
Ich glaube tatsächlich noch nie, weil die ist in einer Vitrine drinnen, weil wir haben immer ein Hotel daheim und das ist das klar Ausstellungsstück. Da ist unten so ein Stein von dem Olymp und dann ist es so ja, eine Glaspyramide und die hängt da drinnen. Ich habe sie, glaube ich, noch nie in der Hand gehabt. Der Valentin Pontus, der Olympiasieger im Kitesurfen, der war vor ein oder zwei Jahren bei uns mal im Hotel. Ich war leider nicht da, aber er hat seine Medaille da mitgehabt und dann hat mein Papa und er sie rausgeholt und haben Medaillenvergleich gemacht. Also es wäre möglich, jetzt nicht unbedingt allen Einbrechern sagen, aber es gibt einen Weg, sie zu erreichen, ja.
Hast du aber keinen Schlüssel dafür?
Nein.
Ja, genaue Beschreibung bitte. Schon mal drüber gesprochen, was zum Beispiel jetzt die Lara Kulturi angeht, die auch Mutter hat, die sehr erfolgreich war. Ist es eher Fluch oder Segen, würdest du sagen, jemanden, einen Papa zu haben, auf den man ja wahrscheinlich in den Anfangsjahren im Weltcup immer angesprochen wird, oder?
Prinzipiell, glaube ich, ist es ein Segen und es ist einfach viel wert, wenn man jemanden in der Familie hat, der versteht, warum macht man es und wie funktioniert das Ganze ungefähr. Ich habe immer die Unterstützung gespürt, aber auch nie das müssen. Ich habe zwei Geschwister, die wollten nie wirklich Rennen fahren und das war auch immer gut so. Und mein Papa hat oft gesagt, er hat selber in seinem Sport das erreicht, das er wollte. Er muss es nicht in seine Kinder verwirklichen. Er tut aber trotzdem alles, was er kann, um mich zu unterstützen, wenn ich möchte. Und glaube ich, ja, sehe das schon irgendwo positiv, wenn man Unterstützung hat. Aber es ist, glaube ich, genauso möglich, wenn man niemanden in der Familie hat, der den Skirennsport so gelebt hat.
Aber hat es mal eine Phase gegeben, wo du da gedacht hast, boah, jetzt der dritte Journalist fragt mir jetzt heute nach meinem Papa und wieder kommt der Vergleich. Also zippt an das nicht einmal an zwischendurch?
Ich glaube, vor allem im jüngeren Alter wird man extrem drauf angesprochen, fast schon darauf reduziert. Ja. Man ist die Tochter von. Und das hat schon Jahre gebraucht, wo das einfach so war. Irgendwann habe ich es aber, glaube ich, einfach so angenommen und mich dadurch nicht mehr wirklich identifiziert, ist einfach so und wird sich nicht ändern. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man nicht nur den Vergleich sucht, sondern seinen eigenen Weg geht und das trotzdem dann auch irgendwo positiv mitnimmt. Man hat vielleicht leichter Zugang zu Kontakten, auch mit Skifirmen oder so. Da sind dann schon die ein oder andere Brücke da, die einem helfen kann und die muss man dann halt auch positiv für sich verwerten.
Ich glaube, das ebbt ja dann einmal ab, oder? Ich meine, bei der Romy Ertl wird es halt jetzt am Anfang ein Thema sein, erster Weltcup-Start, deswegen wird nochmal die Geschichte der Mama irgendwie aufdröselt. Auch bei dir wird es wahrscheinlich beim Weltcup-Debüt ein Thema gewesen sein und bei den großen Erfolgen, aber es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so, dass bei jedem Weltcup dann auf deinen Papa angesprochen wird, oder? Also das wird sich ja dann auch alles ein bisschen legen.
Habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl, dass das eben mit den Jahren bis so geworden ist. Und wie du sagst, bei der Romy, die kennt man jetzt halt als die Tochter von der Martina Ertl und irgendwann...
Die Romy.
Ganz genau. Und so das, glaube ich, ist ein Prozess, wo einfach vor allem für die Medien gern verwendet wird, weil man da dann halt irgendwo einen Anker hat, auf dem man sich aufhängt und die transportieren möchte.
Ich glaube, Nina, du hast dir deinen eigenen Namen gemacht.
So danke.
Können wir es spielen lassen. Skip
dir, den Test hast du jetzt bestanden, Nina. Würde ich sagen, oder?
Ja. Einen Test musst du aber jetzt noch bestehen, damit du hier SkiQ approved bist. Und zwar haben wir die SkiQ Playlist. Da darf sich jeder Gast ein Lied wünschen und auf die Playlist setzen. Was darf es denn bei dir sein?
Irgendein Lied, damit wir uns für dein Comeback in St. Moritz ein bisschen eingrooven können. Genau.
Ich höre schon Musik, aber für mich hat Musik nicht den Stellenwert, wie jetzt zum Beispiel für Manu. Ja. Also ich war eigentlich nie musikalisch. Ich kann mich erinnern, bei uns hat es so musikalische Früherziehung gegeben in der Schule. Ich kann mich wirklich nur erinnern, ich bin heimgekommen nach dem Unterricht und ich habe nur geweint. Die Mama hat sich gedacht, was ist heute passiert? Ich habe gesagt, ich will da nie wieder hin. Ich war tatsächlich das einzige Kind in der ganzen Klasse in meiner Volksschule, die auch nicht einmal Flöte gelernt hat.
Ja, nicht.
Nein, ja, nicht.
Okay, also, das beruhigt mich.
Aber einmal die Einzige. Aber es hat auch jeder immer Gitarre gelernt.
Ja, mit Flöte und Gitarre.
Ja. Ich habe Hackbrett gespielt. Ich habe gar nichts gespielt. 8 Jahre lang.
Meine beiden Geschwister haben dann sogar noch Klavier gespielt. Und ja, also ich war es einfach nie. Und ja, dennoch höre ich schon Musik. Und ich habe ja schon die ein oder andere Folge von euch gehört. Und schon damit gerechnet, dass die Frage kommen wird.
Kommt nicht ganz unerwartet, oder?
Ganz genau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn man so halt Insta-Reel oder was postet, eigentlich so die Hauptzeit vom Bearbeiten ist Lied suchen.
Ja, stimmt, absolut.
100%. Katastrophe. Ja. Jedes Mal mal wieder.
Ja. Und irgendwo haben wir dann gedacht, so das Lied, wo ich damals gewählt habe für das Video so von der Krankenhaus-Reha-Zeit, bevor wir wieder zurückkommen, das war von Hannah Montana, Ordinary Girl.
Oh, und just an ordinary girl.
Genau, irgendwo würde ich mich für das Lied entscheiden wollen.
Ja. Was für eine schöne Story.
Wow, richtig unsere Playlist cool. Wird immer bunter und immer cooler, muss ich sagen.
Wir lieben es. Also,
wirklich. Vielen lieben Dank, Nina. Also super spannende Episode gewesen. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank für eure Einladung und ich freue mich, wenn ihr auch wieder eine neue Folge für euch hören kann.
Und danke auch an euch wieder mal fürs Zuhören. Wenn es euch taugt, dann bewertet uns gerne mit 5 Sternen. Folgt uns auf Social Media und wenn ihr noch Fragen zum Regelwerk für den alpinen Skirennsport habt, dann schreibt uns gerne und wir werden uns wieder mal jemanden holen für Skipedia. Derzeit definitiv Nina Odlib.
Unangefochten auf der Nummer 1.
Genau, im SkiQ Skipedia Ranking. Danke, dass du da warst, Nina. Wir drücken dir für St. Moritz die Daumen und wir werden uns Ordinary Girl, bevor die Nina startet, anhören.
Absolut. Ciao, ciao.
Ciao, danke.
Danke, ciao, ciao. Tschüssi.